Hallo, mein Name ist Andreas Sator und das ist Sonne und Stahl. Klimakrise, Artensterben, die Probleme sind bekannt. Hier sind die Lösungen. Wenn wir innerhalb der nächsten Generation, also der nächsten 25 Jahre, klimaneutral werden möchten, dann müssen wir weg von fossiler Energie. Also statt Kohle, Öl und Gas dann Wasser, Sonne und Wind und noch ein paar andere Sachen. Da machen wir vielerorts gute Fortschritte. Anderswo ist es noch super schwierig, etwa bei Flugzeugen, Schiffen oder in der Industrie. Genauso schwierig ist es, dass wir Systeme umbauen, um weniger Energie zu verbrauchen, etwa in der Mobilität. Und dann kommen neue Energiefresser wie künstliche Intelligenz, Datenzentren, etc. dazu. So, und das wissen wir aber alle, was oft noch weniger beachtet wird, ist das globale Ernährungssystem. Das ist für ein Drittel der Treibhausgase verantwortlich. Ein Teil davon sind die LKWs und Schiffe, die Nahrungsmittel transportieren. Aber ein anderer, gar nicht so kleiner Teil, sind auch Wiederkäuer wie Kühe oder Schafe, die Methan produzieren. Auch beim Reisanbau kommt viel Methan frei, bei der Düngung mit Gülle. Die Produktion von Stickstoffdünger ist extrem energieintensiv. Beim Ausbringen von Dünger tritt dann oft Lachgas frei, auch ein Klimagas. Und dann eine der ganz großen Emissionsquellen, wenn man aus einer natürlichen oder halbwegs natürlichen Fläche eine landwirtschaftlich genutzte macht, also zum Beispiel aus einem Wald oder einem Moor, eine Nutzwiese, eine Weide oder einen Acker, dann verursacht das hohe CO2-Emissionen. Wenn man jetzt vom Ernährungssystem mal nur die Landwirtschaft als Wirtschaftssektor anschaut, dann verursacht die nicht ein Drittel, sondern gut 10% der EU-Emissionen. Und während wir bei fossiler Energie halbwegs einen Plan haben, wie wir das anstellen, haben wir das bei der Landwirtschaft noch kaum. So, und da kommt jetzt das heutige Gespräch ins Spiel. Harald Grete kennt ihr ja schon aus Sonne und Stahl, etwas der Folge 2.7. Er ist Professor für internationalen Agrarhandel und Entwicklung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Kurz ein Ökonom, der sich mit nachhaltiger Landwirtschaft beschäftigt. Er ist auch immer wieder als Berater der Politik tätig und Harald ist Direktor von Agora Agrar, einer Denkfabrik, die sich mit nachhaltiger Landwirtschaft beschäftigt. Gemeinsam mit einem Team aus vielen schlauen ForscherInnen hat er jetzt die erste große Studie für die Europäische Union geschrieben, in der ein Szenario für ein Nahrungsmittelsystem in einer klimaneutralen EU kreiert wurde. Das nutzt man in der Politik, um sich mal ganz konkret anzuschauen, wie das denn klappen könnte. So, das ist mal das eine. Dann hat Peter Bräunig diese Arbeit gelesen, den kennt ihr ja auch schon, den Peter von Sonnenstahl. Er ist Professor für Marketing an der Fakultät für Landwirtschaft, Lebensmittel und Ernährung der Hochschule Weihenstephan-Triesdorf in Bayern. Und Peter beschäftigt sich auch viel mit nachhaltiger Landwirtschaft und hat da sehr interessante Studien publiziert. So, und Peter hat auf Blue Sky jetzt ein paar spannende Kommentare zur Studie von Harald und seinen Kolleginnen gepostet und die betreffen ein Thema, das in Staffel 2 von Sonnenstahl ausführlich abgedeckt wurde und das mich nach wie vor brennend interessiert. Also, dass der Konsum von tierischen Lebensmitteln sinken muss, da sind sich alle einig. Im Szenario von Harald für die EU sinkt auch die Tierhaltung in der EU bis 2050 stark, damit wir unsere Klimaziele einhalten. Irgendwo intuitiv nachvollziehbar. Ob das aber für die Welt als Ganzes sinnvoll ist, und die Klimakrise gibt es ja nur einmal global und nicht für jedes Land individuell, also ob die Reduktion der Tierhaltung in der EU für die globalen Klimaziele, ob das eine sinnvolle Maßnahme ist, das bezweifelt Peter, weil in der EU Fleisch, Milch und Käse zu ökologisch besseren Bedingungen und mit weniger Treibhausgasemissionen pro Liter Milch oder Kilo Fleisch hergestellt werden können als in manchen anderen Regionen der Welt. Und es wäre deshalb eigentlich besser, so die Logik Peters und anderer Ökonominnen, dass wir zwar weniger Milch und Fleisch zu uns nehmen, aber nicht weniger produzieren und die Differenz davon dann exportieren. dann haben die Landwirte ein Einkommen und vor allem, dann müssen diese Güter nicht anderswo produziert werden. Denn anderswo steigt die Bevölkerung, der Wohlstand und damit die Nachfrage nach tierischen Lebensmitteln stark, die viele lieben. Und das heißt auch, dass viele natürliche oder seminatürliche Lebensräume dadurch bedroht sind, weil die Menschen zum Beispiel in Südamerika, in Asien und in Afrika einfach mehr Anbaufläche brauchen für ihre Ernährung. So, das war jetzt eine lange Einführung, aber der Punkt Peters ist, dass die EU für die globalen Klimaziele sehr wohl möglichst viel tierische Produkte produzieren sollte oder zumindest nicht weniger und dann mehr davon in den Export geht, weil wir alle hoffentlich noch viel weniger tierische Lebensmittel essen wie heute. Und Harald, der findet wiederum, dass das unrealistisch ist und weil die zwei auf Blue Sky so eine spannende Debatte darüber geführt haben und mich das selber einfach sehr interessiert, habe ich mir gedacht, hey, ihr zwei, ihr kennt Sonne und Stahl, führt die Diskussion doch bei mir im Podcast fort. Also haben wir uns vergangene Woche am Freitagmorgen online getroffen und geplaudert. Die beiden waren übrigens im Hotelzimmer, weil sie in Berlin bei der Grünen Woche waren, die da gerade begonnen hat, die wichtigste Agrarmesse in Europa. Das heißt, unser Podcastgespräch war für die zwei auch eine gute Einleitung für die nächsten agrarischen Tage. An dieser Stelle möchte ich mich noch bedanken bei den derzeit 79 Freunden der Sonne, dass ihr Sonne und Stahl finanziell unterstützt. Danke auch an Stefan, der Anfang Jänner heuer begonnen hat, das Projekt und unsere Mission zu supporten. Ich habe bei der Autorin Jagoda Marinic gerade das Wort Lösungslust gehört und das finde ich super passend zu Sonne und Stahl und hat mir sehr gut gefallen. Lösungslust, Lust an Lösungen statt den Kopf in den Sand, das ist die Idee von Sonne und Stahl hier und wer das unterstützen möchte, kann das auf sonneundstahl.at/Freunde machen. Vielen, vielen Dank an alle, die Freunde der Sonne werden. Und jetzt zu meinem Gespräch mit Harald Grete und Peter Bräunig. Los geht's! Harald, erzähl uns mal, was ihr in der Studie so vorhattet und was dann eure Ergebnisse waren.
Wir haben ja das Ziel, in der Europäischen Union und auch in Deutschland klimaneutral zu werden. Und wir sind in einigen Sektoren auf gutem Weg, was die Energiesystemumbau angeht. Und wir wissen also, wir werden weiterkommen. Und dann haben wir die Landwirtschaft und da haben wir noch nicht so recht einen Plan, wie das laufen wird, weil wir dort sogenannte unvermeidbare Emissionen haben. Und die Landwirtschaft wird insofern in Zukunft wichtiger werden, weil der Anteil an den Emissionen, die wir überhaupt noch haben in der Volkswirtschaft, der wird steigen. Und das Zweite ist, man kann in natürlichen Systemen, Wald, auch Grünland, in Böden, Kohlenstoff speichern. Und wir werden ja in Zukunft auch noch an verschiedenen Stellen Emissionen haben, die wir nur sehr teuer oder sehr schlecht wegkriegen oder teilweise gar nicht wegkriegen, die müssen wir kompensieren durch Kohlenstoffspeicherung. Das können wir in natürlichen Systemen tun. Auch deswegen wird Landwirtschaft wichtiger werden. Und da haben wir gesagt, jetzt wollen wir mal hingucken, wie wir das hinkriegen können. Wie weit kommen wir eigentlich runter in der Landwirtschaft mit den Emissionen und was könnte man hinbekommen an negativen Emissionen?
Und euer Ergebnis war dann, also ganz auf Null ist schwierig. Aber?
Genau, ganz auf Null ist, ich würde mal sagen, unmöglich. Also wer Böden bewirtschaftet, hat auch Lachgasemissionen aus Böden. Und wer Tiere hält, hat auch Methanemissionen. Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass man mit einem engagierten Maßnahmenpaket, was wir aber für vorstellbar halten, um 60% reduzieren könnte in der Europäischen Union. In Deutschland auch etwa, dort etwas mehr. Und das wird jetzt unterschiedlich eingeordnet. Also wenn man das Leuten erzählt, die Landwirtschaft nicht kennen, die sagen dann ganz erschrocken, aber warum denn nur 60%? Wir wollen doch klimaneutral sein. Und denen muss man dann sagen, ja, pass auf, aber wir haben eben einige Emissionen, die kriegen wir auch nicht weg. Die müssen wir dann kompensieren durch negative Emissionen. Und wenn man mit Leuten spricht, die sich in der Landwirtschaft auskennen, die sagen, 60% ist aber richtig viel, weil wir in den letzten 20 Jahren ja kaum Reduktion gehabt haben. Wir haben also bisher wenig gemacht. Und man könnte sagen, das ist so eine Art Mittelweg, würde ich sagen, eines engagierten Szenarios, aber eines Szenarios, was machbar ist.
Und also die Studie ist über 200 Seiten lang, die werden wir jetzt nicht ausbreiten, aber einige der Maßnahmen, die auf diesem Weg ihr da identifiziert habt, die sind ja, glaube ich, relativ unumstritten und werden von vielen Expertinnen geteilt. Also wenn es zum Beispiel darum geht, bei der Biodiversität semi-natürliche Landschaften, den Blühstreifen, strukturelle Vielfalt in Landschaften, eher auch kleinere Felder, mehr Fruchtwechsel, Tierwohl steigern, Moore wieder vernässen und so weiter und so fort. Glaube ich, alles relativ unumstritten. Aber und dann auch so etwas, was für viele Leute sehr intuitiv ist, ist, wir wissen, Wiederkäuer verursachen Methan. Wir reden ganz viel drüber, Fleisch, Milch und Co. Wie gut oder schlecht ist das für das Klima? Und wenn wir die Emissionen reduzieren möchten, dann müssen wir auch die Tierhaltung reduzieren. Und zu dem Punkt kommt es ja auch. Hier geht es, glaube ich, davon aus, dass man circa um die Hälfte den Konsum tierischer Nahrungsmittel reduzieren und dann gleichzeitig auch die Tierhaltung in der Europäischen Union um dieselbe Größenordnung sinkt in den nächsten 25 Jahren. Habe ich das jetzt richtig wiedergegeben?
Ja, das passt gut, so wie du das beschreibst. Letztendlich kann man nur dort reduzieren, wo Emissionen sind. Und die Emissionen aus der Nutztierhaltung, wenn wir die aus dem Düngemanagement mitnehmen, die sind dann etwa 60%, knappe 60% in der EU von den gesamten Emissionen aus der Landwirtschaft, wo wir dann die Moore mitrechnen, die landwirtschaftlich genutzten Moore. Und das heißt, man muss an diesen Batzen ran. Und das Allerwichtigste ist mal den Konsum zu reduzieren, weil wenn wir den Konsum nicht reduzieren, dann hilft eine Produktionsreduktion ja nichts. Weil dann holen wir uns die Produkte woanders her und dann sind die Treibhausgasemissionen anders hoch. Unter Umständen sind es dort sogar mehr. Deswegen gesagt, das allererste ist, Konsum muss kräftig runter. Und dann kann man sich fragen, was passiert dann mit der Produktion? Wir sind zu dem Schluss gekommen, dass im Großen und Ganzen die Produktion ähnlich stark runtergeht. Mit der Ausnahme von Milch, da gibt es Gründe für, dass wir sagen, es gibt gute Gründe anzunehmen, dass wir bei Milch auch deutlich stärker in eine Exportsituation reingehen können, als wir da heute schon sind. Wir gehen aus von einer Verdoppelung der sogenannten Nettoexporte. Und bei Schwein und Geflügel haben wir gesagt, das sehen wir eher nicht, dass die Europäische Union da zu einem stärkeren Exporteur noch wird, als sie es heute schon ist, sondern wir würden erwarten, dass die Produktion dann ähnlich stark zurückgeht. Da gibt es eine Reihe von Gründen für, warum wir das so angenommen haben.
So, und jetzt holen wir den Peter an Bord. Der hat das aufmerksam gelesen, dann Blue Sky angemacht und Kritik daran geübt, aber in der schönsten, zivilisiertesten Art und Weise, nämlich mit einem langen Thread, wo ihr dann Argumente ausgetauscht habt, also könnte man es alle was abschneiden, wie ihr Social Media Dissens austrägt. Peter, sag uns mal, was genau ist der Punkt, den du kritikwürdig fandest?
Erstmal vielen Dank, dass ich hier sein kann und auch vielen Dank, Harald, für diesen guten Austausch, den wir haben. Also das finde ich immer extrem bereichernd und auch für die Studie. Also für mich ist einfach ganz wichtig, dass das, was ihr geleistet habt, ist extrem wichtig. Ne? Wir haben bisher kein Szenario im Detail auf EU-Ebene mal so angeschaut. Und das, was ihr da veröffentlicht habt, ist einfach ein ganz, ganz wichtiger Baustein, um überhaupt diskutieren zu können, um überhaupt zu verstehen, wie die Zusammenhänge sind. Also das finde ich extrem wichtig. Ich will erstmal so ein bisschen ausholen. Und so die Frage stellen, jetzt nicht ein konkretes Szenario anzuschauen, sondern wenn wir uns die Frage stellen, warum haben wir denn eigentlich die ganzen teilweise komplizierten Regeln im Bereich Klimaschutz, im Bereich Treibhausgasminderungsziele, dann kommt es ja eigentlich daher, dass wir eins nicht haben, und zwar einen globalen Preis für CO2 oder Treibhausgasflüsse. Also wenn wir uns das vorstellen, was wäre eigentlich die perfekte Welt? Wenn wir gucken, wir haben eine gewisse Anzahl an Menschen, die werden mehr weltweit, die ernähren sich auch anders und wir haben eine gewisse Fläche, die wir weltweit haben, dann wäre die perfekte Situation, dass quasi alle Flüsse an Treibhausgasen einen Preis hätten. Ja, das heißt zum Beispiel, wenn eine Kuh Methan emittiert, dann entstehen da quasi Kosten für die Landwirtin und den Landwirt. Aber natürlich auch, wenn wir Flächen umnutzen, das heißt, wenn wir einen Wald abholzen, um dort Landwirtschaft zu betreiben, dann wäre das auch sehr teuer, weil sozusagen meinetwegen pro Tonne 100 Euro, wenn es dann vielleicht bei uns 1000 Euro einen Hektar Wald abzuholzen sozusagen, ne, und den dann landwirtschaftlich zu nutzen pro Jahr, in Tropen-Subtropen wäre das noch viel mehr. Gleichzeitig wäre das in so einer perfekten Welt auch so, dass wenn jemand dann landwirtschaftliche Fläche aufforstet, ja, also da wieder ein Wald wachsen lässt, die natürliche Vegetation, dass dann diese Person dann Geld bekommen würde. Ne? Dann würde quasi sozusagen alle Flüsse, die quasi entstehen, die würden honoriert werden und der Markt würde das regeln. Und es würde dann letztendlich ja auch so sein, dass jede landwirtschaftliche Nutzung sich immer messen müsste mit der natürlichen Vegetation. Ne? Also der Unterschied jetzt im Vergleich zum im Bereich von fossiler Energien zum Beispiel ist ja der, dass wenn wir fossile Energien nicht nutzen, dann gehen die Emissionen auf null runter. Ja, wenn wir eine Fläche, die landwirtschaftlich genutzt wird, wenn wir die nicht mehr nutzen, dann geht die Emission runter, aber gleichzeitig hat diese Fläche dann einen zusätzlichen Wert, weil Kohlenstoff gebunden wird. Das ist sozusagen so ein großer, wesentlicher Unterschied. Also wenn wir in so einer perfekten Welt leben, dann wäre es so, dass jede Form von landwirtschaftlicher Nutzung immer auch eine Alternative hätte, die dann honoriert werden würde. Wenn jemand sagt, ich mache das doch nicht Landwirtschaft, sondern lasse da einfach einen Wald wachsen, dann würde ich da richtig Geld für bekommen. Und das nicht nur bei uns, sondern weltweit. In so einer Situation würde es natürlich auch dazu kommen, dass insbesondere auch tierische Produkte deutlich teurer werden würden und dadurch auch der Konsum automatisch weltweit runtergehen würde. Ja? Und gleichzeitig würde aber die Tierhaltung dann dort stattfinden, wo sozusagen die Tierhaltung pro Einheit, pro Liter Milch oder Kilogramm Fleisch wenig Fläche braucht und gleichzeitig auch wenig Emissionen verursacht. Das wäre sozusagen so die Welt, wo wir keine Handelsbarrieren hätten, wo quasi es einen globalen CO2-Preis auf alle Treibhausgasflüsse gäbe. Dann würde insgesamt weniger tierische Produkte konsumiert werden und wir hätten sozusagen vielleicht die eine oder andere Verschiebung und die Standorte, die sozusagen relative Vorteile haben, dass sie wenig Fläche brauchen, dass sie wenig Emissionen pro Einheit brauchen, da würde vielleicht Tierhaltung eher erhalten bleiben und andere Regionen, wo man sagt, da habe ich einen sehr hohen Flächenbedarf, sehr hohe Emissionen, da wäre es dann für die Landbesitzer attraktiver zu sagen, ja, dann forsten wir auf, weil da kriegen wir einen Haufen Geld für. Ne? Und das Problem ist natürlich, diese perfekte Welt gibt es nicht. Also wir haben keinen globalen Preis. Ne? Den werden wir auch nicht so schnell sehen, das ist ziemlich unrealistisch. Und jetzt ist so die Frage, die ich mir so ein bisschen gestellt habe, was ist denn die zweitbeste Option? Was ist die zweitbeste Option? Wenn wir das nicht erreichen, was können wir dann erreichen? Und da bin ich eigentlich vor einigen Jahren auf dieses Thema dieser Kohlenstoff-Opportunitätskosten gestoßen. Das ist im Prinzip diese Idee. Das heißt, wenn wir der natürlichen Vegetation einen Wert zuschreiben aus einer Klimaschutzsicht, dann müssen wir eigentlich, wenn immer wir Land nutzen, diese entgangene Speicherleistung, diese entgangene Opportunität, diesen entgangenen Nutzen irgendwo mit einkalkulieren. Das ist quasi das eine, was aus meiner Sicht sehr wichtig ist. Und das zweite ist, dass wir vielleicht uns auch überlegen müssen, dass wir Konsum und Erzeugung so ein bisschen trennen. Ja, weil wir kommen dann näher an ein Optimum, wenn wir sagen, wir konsumieren weniger. Das ist klar, das ist total wissenschaftlicher Konsens, würde ich sagen. Auf der anderen Seite haben wir schon auch Vorteile der Tierhaltung in der Europäischen Union. Also wir haben da leider nicht eine besonders gute Datenlage, ne? Aber das, was wir sehen können, so was es verfügbar gibt an Daten, kann man schon sagen, dass pro Einheit die europäische Tierhaltung sehr niedrige Emissionen hat und auch im Flächenbedarf relativ niedrig ist. Ja, das heißt, wenn wir diesen Flächenbedarf mit berücksichtigen, dann werden die globalen Unterschiede der Klimawirkung noch mal stärker. Das ist vielleicht auch das, was diese Einbeziehung der Kohlenstoff-Opportunitätskosten noch zusätzlich verursacht. Das heißt, meine Idee ist so ein bisschen zu sagen, ja, wir müssen vielleicht drüber diskutieren, ob wir das nicht hinkriegen. Also sagen wir, passen unsere Ernährung an, aber behalten trotzdem die Tierhaltung bei uns bei, weil wir eben relative Vorteile haben im Vergleich zu der globalen Produktion. Und was uns immer klar sein muss, ist, dass natürlich die globale Nachfrage nach tierischen Produkten deutlich ansteigen wird. Also irgendwo in der Größenordnung 40% beim Schweinefleisch bis 2050 mehr, Hähnchenfleisch wohl deutlich mehr, Milch irgendwo dazwischen. Also diese Nachfrage wird global steigen und wir müssen uns auch die Frage stellen, wo erzeugen wir denn dann diese Lebensmittel und wie können wir das so hinbekommen, dass wir möglichst wenig Fläche brauchen, weil diese Flächenumwandlung immer noch der größte Treiber von Klimawirkung im agraren Ernährungssystem ist. Und das ist quasi so ein bisschen die Idee, die ich da in die Diskussion einbringen wollte.
Also um das, diesen Gedanken nochmal kurz auszuformulieren, Konsum und Produktion trennen. Wo sich eigentlich alle Expertinnen einig sind, ist, der Konsum tierischer Lebensmittel ist aus Nachhaltigkeitssicht zu hoch, der muss runter.
Bei uns, ne? Bei uns.
Genau, genau. Und du sagst jetzt, okay, das seid ihr euch jetzt einig. Jetzt die Frage, mit welchem Faktor macht man das? Bei Harald hat so in der Studie war so das Szenario 50% weniger. Mancher sagt, der Martin Keim in einer Studie so 75% weniger eigentlich. Ist dann alles wahrscheinlich ein bisschen eine Spielerei, sag ich als Journalist. Der Peter sagt jetzt, okay, Produktionsseite müssen wir uns aber anschauen, alle, also wir müssen weniger konsumieren, aber heißt nicht unbedingt, dass man auch weniger Milch, Käse, Fleisch produzieren sollten, weil alles, was wir hier produzieren, mit hochtechnologischer Landwirtschaft, die sehr effizient ist, die wenig Land braucht, pro Liter Milch oder Stück Käse oder Kilo Fleisch relativ weniger Treibhausgasemissionen verursacht im globalen Vergleich. Also wenn wir das jetzt nicht produzieren, dann muss das irgendwo anders produziert werden, weil die Nachfrage global nicht sinkt nach tierischen Lebensmitteln, sondern steigt. Weil die Weltbevölkerung steigt und weil der Wohlstand steigt und weil viele Menschen in ärmeren Ländern noch nicht so viel Fleisch, Milch, Käse und Co. konsumieren, wie wir das tun. Und wenn ich es jetzt zuspitzen kann, dann sagt der Harald im Szenario 50% weniger Tiere, Tierhaltung oder Produktion. Und der Peter sagt, na, eigentlich wäre es gescheit, Konsum runter, aber Produktion vielleicht 50% steigern.
Also das mit dem Steigern ist natürlich eine große Herausforderung. Und das ist eine Studie, die ich da so ein bisschen als Kontrast in diesem LinkedIn- oder Blue Sky-Post dargestellt habe. Ich fand es nur damals auch wichtig oder interessant, sozusagen diese zwei Perspektiven mal so ein bisschen gegenüberzustellen, um letztendlich da auch eine Diskussion darüber ein bisschen anzuregen. Ne? Und das ist eine Studie vom World Resources Institute, die dann noch ein Stück weiter gehen, die sagen, naja, wenn weltweit 45% mehr Lebensmittel benötigt werden und wir wollen eben verhindern, dass wir zusätzliche Flächen abholzen und umnutzen, dann muss quasi jede Fläche gleichermaßen 45% mehr Lebensmittel erzeugen. Ne? Das ist auch natürlich eine, da kann man auch sehr viel drüber diskutieren, weil natürlich wir schon ein sehr hohes Produktionsniveau haben. In vielen Teilen der Welt haben wir sehr große Ertragslücken, also zwischen dem, was tatsächlich erzeugt wird und was eigentlich möglich wäre, Subsahara-Afrika und so weiter. Also, aber das ist so ein bisschen das, was ich gegenübergestellt habe, aber ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass jetzt eine Steigerung unbedingt sein muss. Ich denke, vielleicht auch ein Erhalt der aktuellen Erzeugung ist auf alle Fälle was man diskutieren könnte. Ja.
Ja, aber die Logik ist, wir konsumieren weniger, wir produzieren nicht weniger. Das heißt, die Differenz exportieren wir. Das war sowas, wie ich deine Arbeiten dann das erste Mal gelesen habe. Da muss man erstmal, das ist so kontraintuitiv und da muss man erstmal um drei Ecken denken und dann versteht man es. Und habe ich gemerkt, wie ich es dann Menschen, die nicht in diesem Bereich tätig sind, versucht habe zu erklären, da braucht man relativ lange. So, Harald, was denkst du dir zu dem, was Peter sagt?
Ja, erstmal, das ist richtig als sozusagen analytisches Experiment. Das ist Spezialisierung entsprechend komparativer Vorteile. Das mögen wir als Ökonomen ja sowieso gerne. Und bisher ziehen wir da überwiegend dann immer nur die privatwirtschaftlichen Produktionskosten heran. Wer es billiger kann, soll es machen. Volkswirtschaftliche Kosten mit heranziehen, zunehmend machen wir auch. Und das ist ein weiterer Schritt, wo man eben auch diesen Teil, man könnte es ja volkswirtschaftliche Kosten auch nennen, die da mit reinspielen, nämlich die Kohlenstoff-Opportunitätskosten auch mit einbezieht. Und insofern erstmal als Gedankenexperiment richtig, wichtig und gut. Weil man auch rauskommt aus dieser Polarisierung, dass Exporte böse sind, die wir auch in der Agrardebatte, Andreas, wir haben da schon mal drüber geredet, die da in der Agrardebatte ja immer präsent ist, weil sagen wir, meine Güte, überhaupt nicht böse. Weder ist Handel der Weltenretter, noch zerstört der Handel die Welt. Handel ist eine Möglichkeit, ein Instrument, um sozusagen effizienter zu wirtschaften, weil wir uns spezialisieren können. Und das nutzen wir ja auch. Und gleichzeitig würde ich sagen, ich halte das Szenario, was Peter da aufgemacht hat, einfach nicht für realistisch. Und unser Ziel war ja nicht, einen wissenschaftlichen Artikel zu schreiben mit einem Gedankenexperiment, sondern unser Ziel war, ein Szenario hinzustellen, von dem wir uns vorstellen könnten, dass man das politisch anstrebt und dass das realisiert würde. Und ich zähle mal die Punkte auf, warum ich es eigentlich für nicht vorstellbar halte. Und es deswegen auch für wichtig halte, es nicht in so einem Szenario wie unserer Studie zu kommunizieren, weil man Landwirten ja auch Hoffnung macht. Wir müssen uns immer klar machen, wir reden über Tierhalterinnen und Tierhalter. Und natürlich ist das der erste Gedanke. Naja, wenn die Deutschen das ganze Fleisch nicht mehr essen, dann können wir das doch exportieren. Weil wir können doch gut Fleisch produzieren. Also da ist auch Hoffnung. Und da finde ich es auch wichtig, dass man dann ernsthaft überlegt, aber ist das realistisch? Und ich will mal ein paar Punkte machen. Und die ersten beiden sind einfach Kostenargumente. Bisher ist unsere Klimapolitik so, dass sich Einzelstaaten verpflichten, klimaneutral zu werden. Deutschland hat das auch getan, die EU hat das auch getan. Und das heißt, die Emissionen, die werden ja berechnet nicht nach dem Konsum, sondern dort, wo sie entstehen in der Produktion. Und das heißt, wenn wir jetzt ganz, ganz viel Fleisch und Milchprodukte weiter produzieren, um sie dann zu exportieren, die Treibhausgasemissionen, die fallen bei uns an. Die werden wir also mit negativen Emissionen kompensieren müssen. Oder wir müssen uns die Emissionsreduktion anderswo zukaufen, je nachdem, wie wir unseren Klima-Emissionshandel organisieren. Und das ist richtig viel Geld. Wir gehen davon aus, dass wir voraussichtlich auch in 2045, 2050 noch so einen Kohlenstoffpreis von 200 Euro die Tonne haben werden. Das werden voraussichtlich, wenn es gut läuft, die Kosten sein, wo wir mit großtechnischen Anlagen Kohlenstoff aus der Luft rausziehen können. 200 Euro die Tonne ist eine Menge Geld. Und ich zweifle dran, dass die europäischen Steuerzahler sagen, dann zahlen wir doch gerne diese negativen Emissionen, um China, Südostasien, Afrika glücklich zu machen mit unserem Fleisch, was klimafreundlicher ist als dort. Das wäre so ein Kostenargument. Zweitens ist das ganze Tierwohl. Tierwohl kostet Geld. Und zwar so ungefähr 30% mehr, 40% mehr. Das sind so die Kostenrelationen, wenn man einen richtigen Sprung nach vorne machen wollen, gegenüber den am Weltmarkt verbreiteten Standardverfahren. Und auch da, wir ringen als Gesellschaften darum, ob wir überhaupt bereit sind, das Tierwohl zu finanzieren für das, was wir inländisch essen. Eins unserer starken Argumente ist, wenn wir nur halb so viel essen, dann brauchen wir nur halb so viel Tierwohl finanzieren. Ja? Und dann würden wir also sagen, also entweder müssten wir sagen, wir haben so einen Exportsektor, da interessiert uns das Tierwohl nicht so dolle. Halte ich für nicht wahrscheinlich und ethisch auch problematisch. Aber darüber kann man streiten ethisch, aber ich halte es nicht wahrscheinlich. Oder man müsste sagen, wir zahlen also zig Milliarden Euro für das Tierwohl, das Fleisch mit hohem Tierwohl, die Produkte, die wir auf den Weltmarkt exportieren.
So, der erste Punkt war jetzt, dass bei der Abrechnung der Treibhausgasemissionen, auch wenn wir das exportieren und quasi etwas für die anderen Regionen tun durch die Exporte, trotzdem wir die Kosten in der Form von CO2-Zertifikaten tragen müssten. Zweiter Punkt war Tierwohl. Wenn wir höhere Tierwohlstandards finanzieren mit Subventionen innerhalb der EU und dann dieses Fleisch exportieren, subventionieren wir quasi dem Rest der Welt Tierwohl und das hältst du für wenig realistisch. So. Dritter Punkt.
Diese Vorteile, die wir haben, wie permanent sind die denn eigentlich, Peter, die du beschreibst? Beim Milchvieh sehe ich das. Unsere klimatischen Bedingungen, unsere Dauergrünlandstandorte, die lassen es wahrscheinlich sein, dass wir in Zukunft weiterhin einen starken Vorteil haben in der Milchproduktion. Und da kann ich mir diese Exportausweitung auch vorstellen. Ich sehe das nicht so richtig beim Fleisch. So Mastanlagen, intensive Mastanlagen, das sind ziemlich standardisierte Produktionsverfahren. Wird in Ställen Fleisch produziert. Man braucht das Futter nicht vor Ort produzieren. Also die Ställe können im Zweifelsfall an den Häfen stehen, wo man das Futter importiert. Die Mastanlagen könnten auch irgendwo an Häfen stehen, wo man dann das Fleisch exportiert, aber das Futter aus dem Land hat. Also Mastanlagen können auch in Südamerika stehen, wo das Futter ist. Und sie können auch in Westafrika stehen, wo die Importnachfrage ist. Und ich glaube auch, dass die importierenden Länder das häufig wollen werden, auch eine inländische Produktion aufzubauen. Das geht ja auch um Wertschöpfung. Also diese Idee, den westafrikanischen Regierungen zu sagen, passt mal auf, ihr braucht das alles gar nicht selber produzieren. Das machen wir für euch, weil wir so viel effizienter sind. Heute unter den heute gegebenen technologischen Bedingungen, das halte ich nicht für so wahrscheinlich, dass das so funktioniert. Und dann haben wir natürlich auch noch mit der Nutztierhaltung verbundene Umwelteffekte. Zum Beispiel die hohe Nährstoffkonzentration an den Standorten, wo man sehr viele Nutztiere hält. Und wir beobachten deswegen ja auch, dass Länder wie die Niederlande oder Dänemark, die sehr viele Tiere halten pro Hektar, auch Maßnahmen ergreifen, um zurückzubauen, weil sie sagen, das wird für uns teuer. Das wird teuer, was unsere Nährstoffüberschüsse angeht, was die Nährstoffeinträge ins Grundwasser angeht, was die Nährstoffeinträge in die Oberflächengewässer angeht. Und deswegen haben wir auch noch andere gute Gründe, um unsere Nutztierhaltung zumindest nicht zu viel sein zu lassen pro Hektar. Und wenn ich das alles zusammennehme, dann tue ich mich schwer, europäischen Landwirten zu sagen, ich glaube daran, dass ihr im Export Riesenchancen habt, angesichts der Kosten der Treibhausgasemissionen, des Tierwohls und auch der Aufnahmewilligkeit solcher Märkte. Denn wir sprechen hier ja über Riesenmengen, die das sein müssten, um unseren Konsumrückgang zu kompensieren.
Peter, überzeugt?
Mein Feedback zu Haralds Ausführungen wäre in dem Fall, dass ich gerne noch mal ein bisschen ausholen würde. Was Agora gemacht hat, ist quasi ein Szenario sich im Detail anzuschauen und das wirklich auch mit allen sozusagen Einflüssen darzustellen. Und das Szenario, so wie ich das verstehe, bitte korrigiere mich, Harald, lebt ja im Kern davon, dass sozusagen es eine Veränderung der Ernährungsweise gibt, also 50% weniger Fleisch und ich denke so 35% weniger Milchprodukte war das, die dann bis 2045 weniger konsumiert werden. Und durch Marktmechanismen kommt es dann dazu, dass die Tierhaltung dementsprechend zurückgeht, weil die inländische Nachfrage zurückgeht. Und dann entsteht quasi Freiraum für Flächen. Also wir haben weniger Tiere, weniger Emissionen, wir haben mehr Fläche frei, um damit Biodiversität zu fördern, Kohlenstoff zu sequestrieren, Moore wieder zu vernässen und so weiter. Ich habe das dann mal so ein bisschen kontrastiert zu dem, was das World Resources Institute für Dänemark vorgeschlagen hat. Und die sehen letztendlich auch die Möglichkeit, das klimaneutral hinzubekommen und sagen einfach, ja, wir haben sehr ambitionierte Ziele und sehen da, sind da vielleicht auch sehr optimistisch, vielleicht auch zu optimistisch, dass sie eben die Treibhausgasemissionen in der Tierhaltung reduzieren. Also ist das der eine Effekt sozusagen, die Produktionsemissionen zu reduzieren. Da sind die irgendwo so bei 75% Reduktion, was schon ein sehr ambitioniertes Ziel ist. Und gleichzeitig sagen die, wir müssen unbedingt schauen, dass wir die Flächeneffizienz in der Tierhaltung erhöhen. Das heißt, diese Möglichkeit, Fläche frei zu bekommen, um Emissionen zu sequestrieren, um Moore wieder zu vernässen, um Biodiversitätsflächen zu schaffen. Das erreichen wir dadurch, dass wir die Futternutzungseffizienz erhöhen. Das heißt, dass wir quasi pro Kilogramm Futter sozusagen oder dass wir die gleiche Menge an Milch, die gleiche Menge an Fleisch mit weniger Futtermitteln, mit weniger Fläche erzeugen. Und das ist natürlich lebt natürlich sehr stark von gewissen Annahmen. Und da möchte ich einfach nochmal darauf hinweisen, dass natürlich bei solchen Szenarien, die die Zukunft betreffen, immer Annahmen eine große Rolle spielen. Und wenn man das so gegenüber sieht, dann sieht man auf der einen Seite sozusagen die Annahme, dass die Ernährung sich deutlich verändert. Das ist auch was, was wir müssen. Aber die Frage ist, wird es tatsächlich passieren? Und auf der anderen Seite, World Resources Institute, die sagen, ja, wir nehmen an, dass wir eben sehr stark die Emissionen in der Tierhaltung, die Produktionsemissionen reduzieren können und gleichzeitig auch die Flächeneffizienz deutlich steigern können. Und für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, inwiefern wir denn vielleicht auch verschiedene Szenarien parallel uns anschauen müssen. Und da spreche ich natürlich als jemand, der weder Erfahrung noch Aufgabe hat, Politik zu beraten. Und natürlich ist das etwas, was sozusagen ich total gut verstehen kann, wenn man in der Politikberatung tätig ist, dass das dann vielleicht nicht zielführend ist, wenn man verschiedene Optionen aufzeigt. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass es sinnvoll ist, über verschiedene Szenarien nachzudenken, weil die Frage ist natürlich, was passiert, wenn wir eben nicht diese Ernährungsveränderung so hinbekommen. Und für mich wäre es eben ganz interessant, sozusagen dieses Szenario der bestehenden Tierhaltung sich nochmal im Detail anzugucken und letztendlich dann auch mit gewissen Zielsetzungen und Zusammenhängen dann zu arbeiten und zu sagen, okay, wenn ihr die Tierhaltung erhalten wollt oder wir als Gesellschaft das erhalten wollen, dann müssen wir letztendlich halt schauen, dass die Emissionen so stark runtergehen und dass die Flächeneffizienz deutlich steigt. Und das sieht man ja auch in Dänemark, da hat man jetzt als erstes Land weltweit eine CO2-Steuer auf Tierhaltung eingeführt und die ist aber nicht pauschal, sondern die gilt erst dann, wenn sozusagen Betriebe 2030 die Treibhausgase nicht um 40% reduzieren. Ja, das heißt, wir haben da einen sehr starken Incentive sozusagen, dass die Betriebe jetzt daran arbeiten, diese Emissionen runterzukriegen. Das ist etwas, was durchaus aus meiner Sicht zu überlegen wäre, dass es ja ein anderes Szenario sein könnte, dass wir also deutlich stärker die Emissionen reduzieren und dass wir eben auch die Flächeneffizienz erhöhen, gerade weil wir aktuell aus meiner Sicht da auch zu wenig drüber diskutieren, wie viel Fläche braucht denn unsere Tierhaltung. Wir haben auch keine wirklichen guten Statistiken dazu und so weiter. Also da gibt es vielleicht auch noch Potenziale, dass wir das besser monitoren und da auch vielleicht Fortschritt besser vorantreiben können.
Ich würde es gerne noch aufdröseln auf die zwei ersten Punkte vom Harald. Weil der erste Punkt war ja, okay, selbst wenn man das jetzt so global betrachtet und sagt, alles, was wir hier in der EU produzieren, muss anderweitig nicht produziert werden. Und global hat das einen positiven Effekt auf die Reduktion der Treibhausgase, auch wenn man bei uns dann lokal mehr Emissionen hat. War der Punkt vom Harald schön und gut, aber so funktioniert die internationalen Verträge nicht und die Emissionshandelssysteme und so weiter. Da wäre ja jetzt dann der naheliegende Punkt, Klimawandel ist ein globales Problem und wenn die nationalen oder supranationalen Mechanismen darauf zu wenig eingehen, dann könnte man die ja einfach ändern, Harald.
Man könnte sie ändern, um sozusagen, du meinst, die ganze Treibhausgasberichterstattung zu ändern, dass die sich am Konsum festmacht und nicht mehr an der Produktion?
Genau, beispielsweise. Also wenn es hier logisch in der Landwirtschaft einfach sonst zu suboptimaler Politik führt, dann könnte man ja die Instrumente ändern.
Ja, ich halte das, also das wäre schon ein verdammt dickes Brett. Ja? Stellen wir uns mal vor, die Jahrzehnte, die man gebraucht hat, sich zu einigen auf dieses Prinzip der Treibhausgasberichterstattung. Man sagt, es geht darum, an der Produktion, nach Produktionsstandort zu berichten. Aber als Gedankenexperiment kann man das sicher tun. Es bleiben die anderen und dann wäre es so, dass wir unsere Emissionen, die wir hier verursachen für den Export, die müssten wir gar nicht mehr berichten, weil die müssten dann in den Ländern berichtet werden, die diese Produkte importieren, weil die sozusagen betrachtet würden als die Verursacher. Also das kann man als Gedankenspiel durchspielen. Es bleiben die Punkte des Tierwohls, wo wir einfach sagen müssen, es ist verdammt viel teurer, dieses Tierwohl herzustellen. Und wenn wir sagen, wir wollen das bei uns tun, und ich gehöre zu denen, die dafür argumentieren, das zu tun, weil wir, glaube ich, sonst die Nutztierhaltung nicht aus den Skandalen rauskriegen, wenn wir im Tierwohl nicht wirklich weiterkommen. Und wenn man jetzt sagt, man hat zwei Arten von Tierproduktion, eins für den Export, eins fürs Inland, das hilft, glaube ich, nicht wirklich. Und das Argument bleibt bestehen. Ich weiß auch nicht, und dann haben wir noch die weiteren zwei Argumente. Ja? Aber grundsätzlich denkbar ist das. Drüber, also man könnte drüber nachdenken, aber ich glaube, es ist politisch nicht. Sehe ich das nicht. Peter, habt ihr da mal drüber nachgedacht? Ist ja eine interessante Frage. Ob es dafür ein politisches Momentum gäbe?
Also das ist mit Sicherheit ein ganz dickes Brett, das sehe ich ganz genauso. Ne? Also nichtsdestotrotz, also es ist schon so, dass man sich ja vorstellen könnte, dass wenn wir eben nicht einen globalen CO2-Preis haben, dass es durchaus Sinn macht, sozusagen den Konsum zu reduzieren und Anreize zu schaffen, den Konsum zu reduzieren von Produkten, also tierischen Produkten, die eben viel Fläche brauchen, viel Emissionen verursachen. Und dass wir sozusagen die Erzeugerinnen und Erzeuger motivieren, besser zu werden, indem man solche Benchmarks vorgibt. Ne? Dass man sagt, okay, der globale Durchschnitt ist jetzt so oder der europäische Durchschnitt, wenn ihr jetzt besser seid, dann kriegt ihr sozusagen entweder keine CO2-Kosten oder vielleicht umgekehrt sogar irgendeine Form von Unterstützung, ja, dass man das sozusagen so dadurch verschiebt. Und ich habe das Beispiel Dänemark genannt. Ne? Das ist sozusagen nicht eine absolute Steuer auf jede Form von Emissionen, sondern das ist ein Anreizsystem sozusagen, damit Emissionen reduziert werden. Und ich bin aber auch der Meinung, dass wir vielleicht auch jetzt nicht sagen können, dass Tierhaltung, dass die Techniken, die wir jetzt haben, dass das quasi schon alles ist, sondern da ist ja auch die Frage, ob wir den nächsten 20, 25 Jahren, was da denn noch möglich ist. Ne? Ich glaube, wichtig wäre aus meiner Sicht so ein bisschen zu zeigen und das zu kommunizieren an die Tierhalterinnen und Tierhalter, dass wenn ihr weiterhin sozusagen hier produzieren wollt, dann müsst ihr euch im Klaren sein, dass wir sozusagen ganz stark an der Schraube drehen müssen, die Produktionsemissionen runterzukriegen und die Flächeneffizienz zu steigern. Und wir denken ja immer, wenn es um Flächeneffizienz geht, da geht es immer nur um Erträge, also Naturalerträge, mehr Weizen pro Hektar, mehr Mais pro Hektar und so weiter. Aber diese Futtereffizienz ist ein ganz, ganz großer Hebel und da gibt es ja auch deutliche Fortschritte durch Züchtung und so weiter. Die Frage ist, wie viel Luft haben wir da noch? Aber ich denke durchaus, dass das vielleicht auch eine Möglichkeit sein könnte, sozusagen die nationalen oder die europäischen Klimaziele, die wir eingegangen sind, die zu erreichen und die Tierhaltung vielleicht auch noch auf einem ähnlichen Niveau zu halten. Also das ist natürlich was auch sehr stark Annahmen beinhaltet. Ne? Und für mich ist so die Frage, brauchen wir nicht sozusagen nicht nur ein Szenario, sondern vielleicht, also ich sehe da so drei Szenarien, also natürlich als eins ganz Wesentliche, das was Agrar gemacht hat, zu sagen, wir haben eine Annahme der Konsumveränderung und daraus entstehen ganz viele Möglichkeiten und dann entstehen gewisse Folgen daraus und eine andere Möglichkeit wird zu sagen, okay, wir erhalten die Tierhaltung, aber dann müsst ihr zeigen, dass ihr mit euren Produktionsemissionen runterkommt, dann müsst ihr zeigen, dass ihr die Flächeneffizienz steigert, dass wir eben Fläche frei bekommen für alles, was wir tun müssen. Und das dritte Szenario, wo wir noch gar nicht drüber gesprochen haben, was vielleicht auch eine eigene Diskussion dann wäre, ist das Thema alternative Proteine. Ne? Also ihr reißt es ja an bei eurer Studie, Fleisch- und Milchersatzprodukte, plant-based, aber auch Präzisionsfermentation, Zellkultur und solche Themen. Die könnten ja auch nochmal ein ganz anderes Szenario entstehen lassen. Und das ist so ein bisschen das, was ich glaube, vielleicht was wertvoll sein könnte zu diskutieren, dass man sagt, okay, man hat jetzt vielleicht drei Optionen, so wie sich das alles hinentwickeln könnte. Und da gibt es gewisse Abhängigkeiten. Und wenn ihr das wollt, dann müsst ihr auch das leisten. Also wenn die Tierhalter weiter produzieren wollen, dann müsst ihr zeigen, dass ihr mit euren Produktionsemissionen runterkommt, Flächeneffizienz steigert. Wenn wir alternative Proteine richtig groß machen wollen, dann heißt das, okay, wir müssen technologisch da vielleicht vorankommen, wir müssen aber auch im Konsumverhalten schauen, ob das wirklich möglich ist und so weiter. Also sozusagen diese Abhängigkeiten darzustellen und dann zu sagen, man hat drei Szenarien und das sind letztendlich die Optionen. Also ich denke einfach, das ist wie wenn ich Auto in der Stadt fahre, in der ich noch nicht war und mich verfahre, dann ist es ja immer gut, mehr als eine Strecke zum Ziel zu haben. Und das ist so ein bisschen das, wo ich denke, dass das durchaus auch ein bisschen helfen könnte in der politischen Diskussion.
Erstmal volle Zustimmung, dass man auch andere Szenarien denken kann. Dies ist ja kein Szenario, was gemeint ist als eine Vorhersage, dass es so wird oder dass es so sein muss, sondern als eine Möglichkeit. Und dieser Trade-off zwischen mehr Verhaltensänderung oder weniger Verhaltensänderung dann im Verhältnis zu mehr technologische Option, die man realisiert, oder eben weniger technologische Option, das ist ja ein wichtiger Trade-off. Und in der öffentlichen Debatte ist das häufig sehr polarisiert. Da gibt es dann Menschen, die sagen, wir müssen unser Verhalten ändern, wir brauchen Suffizienz. Und die Technologie, das bringt doch alles nichts. Und dann gibt es wiederum andere, die sagen, ich glaube an Technologien und deswegen brauchen wir unser Verhalten nicht ändern. Und das ist natürlich beides nicht so klug, sondern es geht um eine Kombination, das kann man schnell zeigen, dass wenn man wirklich stark vorankommen will, man wird beides braucht. Und wir haben in unserem Szenario auch beides zusammen gestrickt. Und ich habe das auch, habe mal drauf geguckt, auch bei der Studie des World Resource Institute. Und die sind in der Tat deutlich optimistischer bei den Technologien. Also auch wir gehen davon aus, dass methanreduzierende Futterzusatzstoffe eingesetzt werden, dass man die ganze Gülletechnik verbessert, Güllekanäle kühlt, Güllelager besser abdeckt, die Ausbringungstechnik verbessert und so weiter und so fort. Also technologische Optionen zieht. Und wir haben uns bei jeder dieser Optionen gefragt, auf Basis der Literatur und Expertengesprächen, wie groß ist denn das Potenzial? Und bei uns ist das so etwa 25%, die man damit reduzieren kann. Und du hattest eben gesagt, 75%, Peter, in der dänischen Studie. Und ich habe mit Kollegen auch über die dänische Studie gesprochen oder die Studie für Dänemark, die auch sagte, oh, die machen aber auch mutige Annahmen. Ne? Also ich halte das für unrealistisch. Und ich glaube, da lohnt es sich aber ins technische Detail reinzugehen und zu gucken. Und ich würde auch immer sagen, das ist ein gutes Signal ja auch für die Landwirtschaft, zu sagen, also wenn wir technologisch mehr schaffen, dann ist die Zukunft positiver für den Sektor, für die Nutztierhaltung. Also desto mehr man runterkommt von den Emissionen pro Produkteinheit, desto im größeren Umfang gibt es eine Zukunft für den Sektor. Also das ist, glaube ich, durchaus sinnvoll. Wir haben uns bei dieser Studie entschieden, nicht sowas zu machen mit 4-5 Szenarien, weil wir vor allen Dingen zeigen wollten, dass sich Nachhaltigkeitsziele miteinander kombinieren lassen, dass wir das alles umsetzen können, ohne in eine starke Importsituation hineinzulaufen, sondern stattdessen sogar mehr zu exportieren in unserem Szenario und auch noch mehr für die Biodiversität zu schaffen und fürs Tierwohl und so weiter als Beispiel. Und dann haben wir einige Sensitivitätsanalysen, die zeigen, wie groß die Beiträge der unterschiedlichen Maßnahmen sind und die Verhaltensänderung im Konsum, das ist eben ein großer Beitrag. Was ich noch zu bedenken geben würde, ist, wenn wir diesen technischen Fortschritt haben, wir werden ihn auch in anderen Teilen der Welt haben. Gerade bei diesen, ich sag mal, transportablen Verfahren in Teilen, wie den intensiven Mastverfahren, wäre ich auch vorsichtig in der Annahme, dass bei uns der Fortschritt so viel stärker ist, dass wir da in riesengroße Exportmengen werden reingehen können. Aber grundsätzlich, diese technologischen Optionen zu ziehen, sie zu nutzen, Andreas, da hatten wir auch schon mal in einem anderen Podcast drüber gesprochen, wo du zum Beispiel auch CRISPR angesprochen hast, Züchtungstechnologien, wo ich gesagt habe, ja, ich halte das für wichtig, die sagen, ertragssteigernde Innovation oder emissionsmindernde Innovation zu nutzen, Das hat ein großes Potenzial. Was gefährlich ist, ist, wenn man sich damit sozusagen, wenn man zu sehr ins Wishful Thinking geht. Und da hatte ich ein bisschen den Eindruck bei dieser Studie für Dänemark, dass ich dachte, oh Mann, das ist auch eine Studie, die macht dänische Schweinehalter natürlich glücklich. Aber bei mir grummelt es so ein bisschen bei der Frage, wie realistisch ist das?
Also ich habe heute erst wieder einen Post von Herrn Söder gesehen auf Instagram, wo er sich dann vor einer mit einem großen Teller Nürnberger Bratwürste abgelichtet hat. Und da stelle ich mir dann auch immer so die Frage, wir haben natürlich auch Trends im Bereich Ernährung, aber ist das denn realistisch? Also schaffen wir das sozusagen 50% Reduktion an Fleisch? Ist das möglich? Und dass es natürlich total notwendig ist, ist außer Frage, ne? Aber ist es auch möglich? Und da ist so ein bisschen das, wo ich mir die Frage stelle, welche Annahmen werden getroffen und wie kriegen wir wie können wir das dann auch realistisch kommunizieren, dass wir sagen, okay, wir haben eben verschiedene Annahmen in verschiedenen Szenarien und auch die Frage eben der Ernährungsveränderung, da sehe ich eben noch ein bisschen Unsicherheit, wie da, was da möglich ist. Ne? Das ist einfach.
Ja, ja völlig d'accord. Und in der Tat, das werde ich auch oft gefragt zu dieser Studie. Ob ich denn glauben würde, dass das wirklich passiert, diese starken Verhaltensänderungen. Und dann neige ich immer dazu zu sagen, das ist keine Glaubensfrage, sondern das ist eine Frage des politischen Willens. Aber das wissen wir natürlich in der Tat nicht. Und wenn wir die Polarisierung, du hattest jetzt speziell das Vorfeld auch, vielleicht des deutschen Bundestagswahlen, wo es nochmal sich verschärft, wo das polarisiert wird, das ist ein Riesenproblem, dass Ernährung so stark polarisiert wird, weil man eigentlich raus müsste aus dieser enormen moralischen Aufladung und einfach ganz nüchtern sagen könnte, tierische Produkte sind gute Nahrungsmittel, die sind ernährungsphysiologisch wertvoll, Tiere haben auch einen Platz im Agrarsystem, ja, haben wichtige Funktionen, aber wir sollten im Durchschnitt weniger davon konsumieren. Und niemand muss weniger konsumieren. Es gibt keine Verbote, da redet ja auch niemand ernsthaft drüber, sondern es geht darum, Anreize zu schaffen, um im Durchschnitt weniger zu konsumieren. Und wer das möchte, kann auch fünfmal am Tag ein Filetsteak essen und braucht sich deswegen auch moralisch nicht schlecht zu fühlen. Vielleicht fliegt diese Person dann nicht mit einem Fernflug in den Urlaub, sondern grillt nur immer den ganzen Tag, macht dann Urlaub im Weserbergland oder in Kärnten. Also diese moralische Aufladung rauszunehmen, das wäre wirklich wichtig und dann gleichzeitig ernährungspolitisch engagierter zu handeln, wo wir ja viele Möglichkeiten haben, die wir noch nicht ziehen.
Peter, magst du noch abschließende Worte sagen?
Also aus meiner Sicht stimme ich dem ganzen Ernährungsthema absolut zu. Ich glaube, da haben wir schon mehrfach drüber gesprochen, dass es da einen sehr, sehr breiten Konsens gibt. Und was ich aus meiner Sicht wichtig finde, dass wir eben sozusagen vielleicht doch auch die ein oder anderen Szenarien uns noch anschauen und dann mal gucken, was da an Möglichkeiten besteht. Und natürlich muss man dann auch die entsprechenden Akteure in die Pflicht nehmen. Ne? Also man muss den Menschen immer klar machen, wenn ihr jetzt sagt, okay, aber wir wollen doch Tierhaltung erhalten, dann muss man denen antworten, ja, aber dann müsst ihr das und das erreichen. Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass wir sozusagen in dieser Diskussion über die Zukunft die Verantwortlichkeiten klar machen, allen Akteuren, die da involviert sind. Und das ist was, glaube ich, die Studie schon mal extrem gut aufgezeigt hat von Agora Agrar, wo ich aber mir vorstellen könnte, dass man vielleicht gerade im Bereich alternative Proteine und vielleicht auch in Erhaltung der Tierhaltung da nochmal Ergänzungen dazufügen könnte, die sozusagen auch die Abhängigkeiten zeigen und sagen, ne, wenn ihr Tierhaltung eben erhalten wollt, dann wären das die notwendigen Reduktionsziele, das wären die notwendigen Ziele auch im Bereich der Flächeneffizienz. Aber das ist was, wie gesagt, da haben wir auch vielleicht einfach verschiedene Auffassungen und wir müssen ja auch nicht in allem dann gleich einen Konsens finden.
Peter, darf ich einmal nachfragen bei den alternativen Proteinen? Die haben wir in der Tat in unserer Studie nicht wirklich bearbeitet. Und man könnte sagen, wir haben dort so ein wenig die Hülsenfrüchte als den Platzhalter für die Eiweißversorgung, pflanzliches Eiweiß, gut möglich, die sind mal da. Und man könnte aber in der Tat auch annehmen, dass sich alternative Proteine in der menschlichen Ernährung sehr viel stärker durchsetzen. Oder gibt es ja verschiedene Prozesse. Es gibt eben nicht nur das sogenannte Laborfleisch, sondern es gibt auch die Fermentationsprozesse. Es gibt die Mikroalgen und noch einige andere. Und wir haben gesagt, das ist zurzeit noch schwer abzuschätzen. Wir hätten aber gar nichts dagegen, dass das kommt. Das wären aber auch keine Nutztiere. Und wenn ich mir diese Zukunft vorstelle von so alternativer Proteinproduktion, dann ist auch das ja, ich sag mal, keine schöne Zukunft für die Menschen, die heute Schweine halten, weil diese alternativen Proteine voraussichtlich in industriellen Großanlagen produziert werden. Und die Landwirte werden Rohstoffproduzenten sein. Die pflanzlichen Eiweiße werden da angeführt in Form von Leguminosen. Und die Stärke wird angeführt in Form von Getreide und von Zucker vielleicht. Und dann wird da in industriellen Anlagen werden Produkte gemacht für die menschliche Ernährung. Und ich will das jetzt mal gar nicht werten. Das ist eine mögliche Zukunft, gerade auch für Menschen, die sagen, ich mag zum Beispiel fleischähnliche Produkte, aber ich möchte keine Tiere töten. Gleichzeitig für die Landwirtschaft. Ich bin immer am Suchen, was wir denn für Optionen hätten, was Menschen in den ländlichen Räumen, die dort heute so eine Schweinemastanlage haben. Und das heißt, es sind Unternehmerinnen und Unternehmer, die haben da einfach eine Hofstelle, die haben Zugang zu Kapitalmärkten, die haben unternehmerischen Mut und die können natürliche Systeme managen. Aber da fällt mir immer relativ wenig ein an so alternativen Proteinen. Ich sehe das immer schnell in die Großanlagen entschwinden. Hast du da eine Perspektive drauf, was da auf Höfen auch stattfinden könnte?
Also was wir uns ja angeschaut haben, ist so die ganze Frage nach Flächeneffizienz, sowohl im Bereich In-vitro-Fleisch oder Zellkultur, jetzt in dem Fall für Schweinefleischerzeugung, als auch für Milch. Das Paper zur Schweinefleischerzeugung wird jetzt, glaube ich, auch im Januar noch veröffentlicht. Und das, was wir sehen, ist eigentlich, dass wenn wir das Zellmedium sozusagen, an dem diese Zellen wachsen, mit landwirtschaftlichen Rohstoffen erzeugen, also diese ganzen Proteine oder Aminosäuren über landwirtschaftliche Produkte, den Zucker und so weiter, dann haben wir nur einen relativ geringen Flächeneffizienzvorteil, das Problem. Also das heißt, auch wenn die Zellen jetzt nicht im Tier sind, also gerade bei Monogastrien, also Schwein, Geflügel und im Bioreaktor, da ist der Effekt nicht besonders groß. Das heißt, höchstwahrscheinlich, wenn sich das durchsetzt, würde es so sein, dass diese Aminosäuren dann über Präzisionsfermentation, also in so großen Anlagen, entstehen würden. Das heißt, die Landwirtschaft liefert im Prinzip nur noch Zucker, also das Futter für Mikroorganismen, und die Mikroorganismen produzieren dann quasi diese ganzen speziellen Nährstoffe, die die Zellen brauchen. Dann haben wir große Vorteile. Im Bereich Milch gibt es ja auch die Möglichkeit, diese Milchproteine nicht über eine Kuh, sondern eben über dieses Präzisionsfermentationsverfahren über Mikroorganismen zu erzeugen. Da sehen wir schon sehr, sehr große Flächenvorteile, die wirklich enorm sind. Ist für mich so die Frage, da würde ich jetzt auch nicht zu optimistisch für die Landwirtschaft sein. Absolut nicht. Ne? Das ist ganz klar. Und auf der anderen Seite, was wir aber auch nicht vergessen dürfen, ist ja, dass wir reden immer über alternative Proteine, Präzisionsfermentation und so weiter für die menschliche Ernährung. Was ist, wenn wir diesen Anteil, weil wir füttern jetzt schon synthetische Aminosäuren, wenn wir den tendenziell auch in der Tierhaltung erhöhen? Wenn wir über das ganze Thema Insekten, ist ja auch so ein Thema, was bei uns auch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wird, weil wir ja auch futtermittelrechtliche Restriktionen haben und so weiter. Also wie viel Innovation, die wir in die Ernährung von Menschen denken, wäre denn vielleicht auch im Bereich der Ernährung von Tieren möglich? Nur als so eine Überlegung sozusagen, um da einfach auch nochmal zu sagen, ja, wir können da letztendlich den Schwein auch immer noch Getreide, was eben vielleicht eine schlechte Qualität hat und so weiter, füttern, wo wir ja riesen Vorteile haben. Wir können Nebenprodukte verfüttern. Und wir können dann aber auch den Flächenfootprint nochmal deutlich reduzieren, indem wir uns noch wirklich überlegen, gibt es da noch andere Optionen, wie wir Tiere nennen können. Also, und wenn wir dann diese Flächeneffizienzgewinne haben, dann wäre vielleicht auch die Möglichkeit, mit dieser Fläche eben was anderes zu machen. Ne? Also diese ganzen Leistungen, Restemissionen, Sequestrieren und Biodiversität und so. Aber wie gesagt, ich bin absolut bei dir. Ich sehe diese Vorstellung, die teilweise überlegt wird, dass die Landwirtschaft im Bereich Präzisionsfermentation oder Zellkultur da irgendeine signifikante Rolle spielt, die sehe ich als sehr, sehr gering an. Das ist die Realität. Aber die Frage ist, wir müssen ja auch schauen, dass wir sozusagen in diesen Szenarien auch Dinge abbilden, die vielleicht auch nicht für alle optimal sind. Ne? Also es ist ja nicht so, dass jede Zukunft immer für alle Akteure super sein wird, sondern man muss auch sagen, wenn das eine Technologie ist, die kommt aus ökonomischen Gründen vielleicht am Ende, ne? Weil es einfach die günstigsten Verfahren werden, sich die durchsetzen werden, dass wir dann halt auch überlegen müssen, wie wir diese Veränderung hinbekommen. Ja, das ist, also im Endeffekt bin ich da bei dir, dass ich da die Landwirtschaft nicht so sehe. Und ich finde es aber wichtig, das nochmal vielleicht auch nicht komplett rauszulassen, dieses Thema, sondern das kann ja schon auch sein, dass das eine größere Rolle spielt, mit allen Konsequenzen.
Harald, da würde ich gerne noch kurz rein, weil ich verstehe deinen Punkt total gut. Und ich denke aber manchmal drüber nach, ob man, und ich komme selber aus einer Landwirtschaft, mein Bruder ist Bauer, mein Onkel ist Bauer, meine Freunde sind Bauern, aber ob man den Landwirten da nicht überproportional viel Rücksicht zukommen lässt, wenn man sich jetzt anschaut, wirtschaftliche Dynamik, den Wandel. Und so ein bisschen habe ich jetzt überlegt, das Argument, das du jetzt gebracht hast, wenn man jetzt ins 18. Jahrhundert in England geht und da hat man viele Weber und dann kommt die Spinnmaschine und dann sagt man auch so, ja, aber was machen jetzt die Weber? Und natürlich muss man sich das dann immer anschauen, wie man Menschen umqualifiziert, wie man für die Regionen, die von Wandel betroffen sind, wie man neue Möglichkeiten schafft mit schlauer Politik. Aber im Prinzip an die Welt haben wir uns ja eigentlich alle schon angepasst, dass die sich verändert und dass wir uns mit ihr mitverändern müssen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Ich glaube, da bin ich ein bisschen gebiased. Vielleicht ist das auch mein Alter. Ich bin älter und ihr seid jünger. Und ich in gewisser Weise habe ich Sympathie für Landwirtschaft und suche, also wenn uns da Wertschöpfung wegbricht in ländlichen Räumen, die uns voraussichtlich wegbrechen wird in den Verfahren der intensiven Mast ganz viel in den nächsten Jahrzehnten, was können dann diese Menschen und diese Familien in den ländlichen Räumen tun? Und vielleicht bin ich da manchmal etwas zu ängstlich und kann man auch viel weiter noch voraussehen und sagen, ach, wir werden andere Aufgaben haben in ländlichen Räumen, natürliche Systeme dann zu managen. Und das kann auch noch mal deutlich weniger die Nahrungsmittelproduktion sein. Und Peter, da bin ich auch ganz bei dir, du sagtest so, naja, das wird sich aber auch am Markt dann entwickeln. Weil letztendlich, wenn Sachen wirklich kostengünstiger sind und nachgefragt werden und wenn ihr ökologischer Fußabdruck gut ist, über den Lebenszyklus hinweg, dann wird es sich auch durchsetzen und in der Tat, dann werden Menschen sich auch anpassen. Ich bin zurzeit jetzt für die kommenden Jahrzehnte noch immer auch relativ stark bei diesen Betrieben, die ihre Nutztierhaltung reduzieren müssen und gedanklich dabei, was ist denn deren neue Wertschöpfung jetzt? Andreas, du hattest noch so nett gefragt, abschließendes Wort. Erstmal, also ich würde gerne einmal Danke sagen, denn ich fand das auch eine ganz klasse Diskussion. Auch einmal Danke an Peter, der ja diese Diskussion losgebrochen hat auf Blue Sky und LinkedIn. Und ich glaube, das ist in der Tat wichtig. Und wir sind, wenn ich uns so in Deutschland mit anderen Wissenschaftscommunities weltweit vergleiche, sind wir etwas vorsichtig. Ja, also wir diskutieren nicht so schnell offensiv miteinander. Wenn ich zurückdenke an meine Generation, sagen der Doktorväter, die sind sich teilweise, ich sage es jetzt mal etwas grob, so richtig an die Wäsche gegangen. Das braucht man ja auch nicht tun, menschlich, ja. Aber auch mal zu diskutieren und sagen, oh Mann, das sehe ich anders, aber glaubst du wirklich, dass das eintreten wird? Nein und so weiter. Das ist natürlich klasse und das brauchen wir auch in der Wissenschaft und gerade bei so Zukunftsfragen, wo wir mit so vielen Annahmen zu tun haben, das zu tun. Also erstmal dafür danke und dann danke auch an dich, Andreas, dass du das aufgegriffen hast gleich mit deinem klugen journalistischen Blick und gesagt hast, das ist doch interessant, wenn wir so eine Debatte auch so ein bisschen öffentlich machen. Und Dann noch der Punkt, diese Frage der Potenziale von technologischen Verbesserungen, Effizienzsteigerungen, neuen Technologien. Das, glaube ich, eine, die treibt ja euch um, Peter, die treibt uns auch um. Und ich habe das im Vorfeld dieses Interviews gar nicht geschafft. Aber wir haben bei uns auch, ich glaube, 20 verschiedene ungefähr Minderungstechnologien drin. Also sich da bei Gelegenheit nochmal hinzusetzen und nochmal die Annahmen nebeneinander zu legen und zu gucken, wo weichen die eigentlich am stärksten ab und was sind eigentlich die offenen Fragen? Also welche technologischen Potenziale sind zu realisieren für die Emissionsminderung in der Nutztierhaltung? Ich finde das persönlich wahnsinnig spannend. Und über jede realistische Option mehr, die wir haben, freue ich mich. Ja, da können wir ja nochmal gucken, ob wir das da den Austausch auch nochmal vertiefen.
Absolut. Total gerne. Ja, auch von mir nochmal herzlichen Dank. Also ich finde es super und ich lerne dann immer auch unglaublich viel. Und ja, ich fand das jetzt auch einen spannenden Austausch und lass uns das sehr gerne vertiefen.
Lieber Harald, lieber Peter, danke für eure Zeit.